Steh bitte auf, dass wir noch einmal beten. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, danke dafür, dass du mit uns bist hier an diesem Morgen. Danke dafür, dass du alles für uns gegeben hast, Herr, dass wir erlöst werden durften, Herr, dass wir hier sein dürfen, gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, Herr. Und ich bete darum, dass du selbst redest. Amen.
Amen.
Wer von euch kennt die Wahrheit, der Herr ist mein Hirte? Kennt keiner? Ne? 3, 4, 5. Der Herr ist mein Hirte, kennt ihr nicht? Nee? Ich wiederhole es nochmal, der Herr ist mein Hirte, ja? Kennt ihr? Bitte? Psalm 23, sehr gut. Aber ich sage euch, diese Wahrheit ist noch viel älter. Schon 800 Jahre vor Psalm 23 circa hat ein Mann namens Jakob Israel diese Worte formuliert. Er segnet seine Enkelsöhne, also die Söhne von Josef, den er nach vielen Jahren in Ägypten wiedersehen darf. Und in 1. Mose 48, Vers 15 sagt er, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, ist mein Leben lang gewesen bis auf diesen Tag. Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Und diese Wahrheit durfte Jakob in seinem Leben erkennen. Er hat sie mehr und mehr rückblickend ergriffen. Das ist ja kurz vor Ende seines Lebens schon. Und natürlich ist er auch Gott immer wieder neu begegnet. Das hat ihm gewisse Aufschübe oder Schübe gegeben, wo Gott gesagt hat, ich bin mit dir, ich gehe mit dir, das verspreche ich dir. Und als Viehhirte, als Hirte, konnte er sagen, ja, Gott ist mein Hirte. Der ist mein Hirte, bis auf diesen Tag, mein ganzes Leben lang. Und ich habe es mehr und mehr begreifen dürfen. Auch in einer Situation, wo er ungehorsam war. Erinnern uns vielleicht vor 3 Wochen in Sichem. Da hat der Herr ihn gezüchtigt. Er hat viel Leid zugelassen und Gott packt ihn aber wieder. Er ruft ihn zur Buße auf und zur Reinigung von den fremden Göttern, wie ihr es vor 2 Wochen gesehen habt. Jakob und seine Sippe, sie tun Buße über ihren Ungehorsam und die falschen Götter. Gott gewährt ihnen daraufhin seinen Schutz, das werden wir gleich lesen, und er gibt ihnen seinen Segen, er bekräftigt seine Versprechen. Ein unglaublichen Text, den wir heute lesen werden, und es führt letzten Endes zur Anbetung Gottes. Es führt Jakob dahin, dass er Gott anbetet und sagt, du bist mein Gott. Und das drückt er durch diese Anbetung am Altar aus. Und wir lesen heute einen Text aus 1. Mose 35 und werden in diesem Text 5 Höhen und Tiefen des Lebens Jakobs sehen, in seinem Glaubensleben. Ja, diese Tiefen, die wir auch dort finden, sie sind Beispiele, sie sind Repräsentanten für andere Tiefen, die auch du und ich in unserem Glaubensleben erleben. Aber eines muss dir heute klar sein. Der Hirte ist da. Das darfst du mitnehmen. Der Hirte, der gute Hirte, unser Herr ist da. Wir lesen gemeinsam Gottes Wort, 1. Mose 35, ab Vers 5. Und sie brachen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. So kam Jakob nach Luz, das ist im Land Kanaan, das ist Bethel. Er und alles Volk, das bei ihm war. Und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Denn dort hatte Gott sich ihm offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Und Deborah, die arme Rebekkas, starb. Und sie wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche. Und er gab ihr den Namen Alon Bachut. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padam Aram kam und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben. Und deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Ein Denkmal aus Stein und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Und sie brachen dann von Bethel auf, und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rahel, und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben, da gab sie ihm den Namen Ben-Oni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel sagte, er starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab einen Gedenkstein auf, das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal-Eder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, da ging Ruben hin und lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel hörte es. Die Söhne Jakobs waren 12, die Söhne Leas, Ruben, der Erstgeborene Jakobs, und Simeon, Levi, Juda, Isaschar und Sebulon. Die Söhne Rahels, Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Padam Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kiriat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Worte unseres lebendigen Gottes. Und das Thema dieser Predigt lautet: Mit dem Hirten unterwegs, Höhen und Tiefen im Glaubensleben. Und zunächst schauen wir uns an, der Hirte beschützt dich. Ich habe es direkt an Aufruf oder auf dich hin formuliert und an mich. Wer ist der gute Hirte, der auch dich beschützt? Dann werden wir in Vers 9 sehen, der Hirte segnet auch dich. Dann die Verse 10 bis 15, der Hirte hält seine Versprechen an dich. Und das sind also diese, was ich mit Höhen meine, wo Jakob ganz eng mit Gott etwas erlebt und wo er Höhen seines Glaubens erlebt, wo er wieder auferbaut wird in seinem Glauben. Und dann erlebt er aber auch andere Dinge, die auch du gewiss erlebst. Du erlebst Tod in deinem Umfeld. Und wir sehen hier, wie plötzlich das kam, mindestens zweimal mit Deborah und Rahel. Das kann eine Tiefe im Glaubensleben werden, wenn du nicht weißt, wer dein Hirte ist. Und du erlebst Sünde, auch das kann zu einer Tiefe in deinem Glaubensleben führen, wenn du selbst in Sünde verstrickt wirst. Wir schauen uns das gleich an. Und das Ziel heute ist, dass du verstehst, es ist der gute Hirte, der mit dir ist. Das musst du verstehen, der gute Hirte ist mit dir. Über alle Höhen und durch alle Tiefen hindurch in deinem Glaubensleben. Du musst wissen, der gute Hirte ist mit dir. Er liebt dich. Und Jakob stellt fest, dass so ein Leben mit Gott kein Selbstläufer ist. Er hat versucht, sich gewissermaßen selbstzufrieden in Sichem niederzulassen. Dieser Schuss, der ging nach hinten los. Durch seinen Ungehorsam sind gravierende Folgen entstanden für seine Familie, auch für seine Umwelt. Ein Massaker wurde angerichtet, Kapitel 34. Und das Volk Israel, was diese Geschichten liest, das muss auch verstehen, das Wandeln mit Gott ist kein Selbstläufer. Auch sie müssen Buße tun über ihren Ungehorsam, so wie Jakob es dann in Kapitel 35 die ersten vier Verse getan hat. Auch das Volk Israel wird erfahren, wie aber auch Gott sie als der gute Hirte beschützt, wie er sie segnet, wie er auch sein Versprechen einlöst. Stellt euch vor, sie bekommen die 5 Bücher Mose kurz vor Einzug in das verheißene Land. Und dort sehen sie die Versprechen: Deinem Volk wird das Land gehören. Und sie erleben es. Also das hier ist geistliche Vorbereitung für das Volk Israel, für den Einmarsch ins verheißene Land. Jakob erlebte Auf und Abs. Das Volk Israel erlebte Auf und Abs. Und auch du und ich in unserem Leben, wir erleben Auf und Abs. Wie auf einem Schiff. Es gibt wunderbare, ruhige Tage. Es gibt Tage, wo die Sonne scheint, wo das Meer ruhig ist. Aber es gibt auch Tage mit tosenden Wellen, mit Stürmen, mit dunklen Wolken, und beides erleben wir wahrscheinlich. Aber du darfst getrost sein, der gute Hirte ist mit dir. Und das Erste, was er tut, ist, er beschützt dich. Vers 5. Sie brechen auf. Und der Schrecken Gottes kam über die Städte, die rings um sie her waren, sodass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Jakob und seine Sippe, sie befinden sich dort oben in Sichem. Das ist circa 50 Kilometer Fußweg von Bethel entfernt und sie haben soeben ein Begräbnis getätigt. Ein Begräbnis, was auch du und ich in unserem Leben eigentlich immer wieder tun müssen. All die Dinge, die Christus vom ersten Platz verdrängen, dass wir sie wegtun. Dass wir sie begraben, dass sie ausgeräumt werden. So hat es Jakob getan, weil Gott ihn dazu aufgerufen hat, tu die fremden Götter weg, tu die Armringe weg, was auch immer. Und er begrub es in Sichem und ließ das hinter sich. Und dann, wir erinnern uns vielleicht noch, Jakob hatte Angst. Angst um sein Leben, Angst um das Leben seiner Sippe. Warum? Nun, seine Söhne, die haben Massaker in Sichem veranstaltet, die haben alles Männliche umgebracht. Und natürlich spricht sich sowas rum, ja. Und er hatte Angst, dass die ganzen Kanaaniter und Perisiter sich versammeln gegen ihn und er erlebt den Schutz des guten Hirten. Er erlebt hier den Schutz des guten Hirten. Gott ist mit ihnen, er beschützt sie. Und es ist so schön zu sehen, Kapitel 35, der Name Gottes kommt wieder vor, so oft. In Kapitel 34 nicht einmal. Und hier, wie von einer Wüste in den Garten hinein, kommt Gott wieder vor. Er ruft Jakob, er zieht ihn raus, er ruft ihn auf, kehre um, tue Buße und geh deinen Weg zu Ende. Und so führt Gott ihn, indem er die Feinde zurückhält, der Schrecken Gottes. Und dem lesen wir auch an anderen Stellen in der Schrift, den er über die umliegenden Städte bringt. Dass die umliegenden Völker sich nicht versammeln gegen Jakob. Durch irgendeine Furcht, die sie zurückhält, die sie lähmt, die Gott ihnen geschickt hat. Und unter diesen Schutz kommen sie nach Luz, nach Bethel, so wie Jakob diesen Ort schon vorher genannt hat. Trotz aller Befürchtungen, er und nicht nur er, sondern hier steht es, das ganze Volk mit ihm, sie kommen dort an. Und er baut einen Altar und das hat eine große Bedeutung. Ja, vielleicht kannst du dich noch an die Flucht Jakobs erinnern, als er von seinem Vaterhaus nach Haran geflohen ist. Da kam er auch in Bethel vorbei. Und da hat der Gott in 1. Mose 28 ein Gelübde abgelegt. Ganz am Ende könnt ihr nochmal aufschlagen. 1. Mose 28. Und er hat gesagt, du sollst mein Gott sein, wenn du das alles tust. Ich werde dir den Zehnten geben und er hat noch eine Sache gesagt in Vers 22, der letzte Vers in Kapitel 28. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Er hatte die Absicht, dort ein Haus Gottes zu errichten. Ein Ort, wo Gott angebetet werden kann. Ja, wir erinnern uns an die Stiftshütte, da wird Gott angebetet und viel mehr dann noch im Tempel. Gott wird angebetet. Ein Haus Gottes. Und das tut er hiermit. Er erfüllt ein Stück weit sein Gelübde, indem er einen Altar baut. Einen Ort, wo Gott angebetet wird. Und er nennt diesen Ort nicht mehr nur Bethel, also Gottes Haus, Haus Gottes, sondern er nennt ihn El Bethel, Gott des Gotteshauses. Ja, die Sicht verschiebt sich. Nicht mehr auf das Haus für Gott, sondern auf den Gott, der diesem Haus beiwohnt. Und das liegt mehr als 20, ja, vielleicht sogar schon fast 30 Jahre zurück, als er das letzte Mal dort war. Und es ist so erfrischend zu sehen, wie der Glaube Jakobs hier wieder aufgefrischt wird. Diese lebendige Buße, diese Buße, die er getan hat, die eine Sinnesänderung in seinem Leben war. Er hat die Götter begraben und all die Dinge hat er zurückgelassen. Und nun geht es wieder aufwärts. Er erlebt Höhen in seinem Glauben, er darf Gott anbeten, er erlebt seinen Schutz, seine Bewahrung. Er erlebt, wie der gute Hirte mit ihm ist, über alle Höhen und durch alle Tiefen. Und das darfst auch du leben. Der gute Hirte hält dich sicher an seiner Hand. Er ist stets an deiner Seite. Und damit du mich nicht falsch verstehst, es bedeutet nicht, dass dir kein Leid mehr widerfahren wird. Es bedeutet nicht, dass du nicht mehr krank werden wirst. Es bedeutet nicht, dass du keinen Unfall mehr haben kannst. Es bedeutet nicht, dass du auch nicht nur dunkle Täler in deinem Leben zu durchschreiten hast. Es bedeutet nicht, dass du auch plötzlich vielleicht aus dem Leben gerissen wirst. Die Bibel ist voll von Beispielen im Alten und Neuen Testament, ist voll über diese Themen, über das Leiden, über die Verfolgung der Christen, über den Tod. Aber was bedeutet es, dass er stets mit dir ist? Er ist an deiner Seite, bis du nach Hause geholt wirst. Und er ist imstande, dich bis dahin zu beschützen. Und bis dahin tut er das auch. Er muss es nicht vor allen äußerlichen Dingen tun, die Krankheit oder Leiden betreffen. Aber er ist an deiner Seite und das sollst du heute mitnehmen. Er geleitet dich Tag ein, Tag aus. Und wenn wir einmal in den Römerbrief springen, nach Römer 14, das könnt ihr einmal mit aufschlagen, da geht es im Zusammenhang um etwas anderes, als es bei uns heute Morgen geht. Aber Paulus baut diese kurze Wahrheit dort ein. Er zeigt ganz deutlich, wer Christus ist. Römer 14, die Verse 7 bis 9. Keiner von uns lebt sich selbst, keiner stirbt sich selbst. Es sei auch, dass wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche, sowohl über Tote als auch über Lebende. Wir haben diese beiden Extreme, Tod und Leben. Und du gehörst Christus, wenn du sein Kind bist, wenn du gerettet bist. Du bist fest in seiner Hand. Darum mach dir keine Gedanken darum, was alles passieren könnte. Zum Beispiel, wenn du mutig Christus bekennst, wenn du zu ihm stehst. Es ist egal. Ob du stirbst oder ob du lebst, du bist des Herrn, du bist in dem Herrn, du bist in ihm geborgen, du gehörst ihm. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus, vor denen, die den Leib töten und nach dem können sie nichts weiter tun. Und selbst wenn in deinen Augen Gottes Schutz versagt hat, wenn zum Beispiel jemand krank wird oder sterbenskrank wird, wenn ein Bruder oder eine Schwester stirbt, Gott versagt nicht. Gott hat das in seiner Hand, er ist der Herrscher über Lebende und über Tote. Dein Leben geht über Höhen und Tiefen. Sorge du dafür, dass du immer wieder die richtige Perspektive hast. Dass du immer wieder diese Hirtenhand ergreifst in deinem Leben, diese persönliche Beziehung zu Christus immer wieder suchst und aufbaust. Und ob du in deinem Glaubenshoch bist, vielleicht hast du eine gute Disziplin und hast mit Fleiß viel geschafft, aber das ist nicht alles. Es ist seine Hirtenhand, die dich führt, die dich leitet, die voller Gnade und Liebe dich zieht. Oder ob du gerade ein Glaubenstal durchschreitest. Das Geröll in deinem Leben, was dir den Weg versperrt, alle deine Ängste, deine Sorgen, wirf sie in einen Topf, wir haben es gesungen. Das ist ein ganz einfacher Vers im 1. Petrusbrief. Wirf deine Sorgen auf Jesus. Eine super einfache Wahrheit. All das, ob es um Familie geht, um Job, um die Gemeinde. Alles, was über dich einbricht, gib es an den Hirten. Er sorgt für dich, er weidet dich, er führt dich, er leitet dich. Denk zum Beispiel auch an Hiob. Würdest du sagen, dass Hiob sicher in Gottes Hand war? Ja, Hiob war sicher in Gottes Hand. Gott hat ihn beschützt. Obwohl wir gleichzeitig lesen, dass Gott zu dem Satan sagt, ich gebe dir meinen Knecht Hiob in deine Hand. Aber letzten Endes, sein Leben darfst du nicht antasten. Und der Satan ging und er konnte sein Leben nicht antasten, weil Gott es befohlen hat. Er musste gehorchen. Gott schützt, es ist in seiner Souveränität, was er für richtig hält, wie es seinem Willen entspricht. Es ist seine gute Hirtenhand. Und dafür haben wir ein Beispiel Hiobs. Und Jakobus ruft uns auf, schaut auf das Ende Hiobs. Wie er gesegnet worden ist, wie er aus dieser Situation rausgekommen ist und wie er Gott erkannt hat, wirklich erkannt hat. Gott schützt. Und mit dem nächsten Vers, eigentlich Vers 8, in dem wir weitermachen würden, haben wir dieses Plötzliche, was einfach einbrechen kann in unser Leben, wenn etwas kommt und uns überrollt. Dazu kommen wir dann später noch unter dem Aspekt des Todes, des Sterbens. Wir schauen jetzt und springen direkt zu Vers 9 und den zweiten Punkt. Der Hirte segnet dich. Schaut nochmal Vers 9. Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Padan Aram kam und er segnete ihn. Also Jakob kam aus dem Norden, aus Haran, Padam Aram, und es geht für ihn weiter, aufwärts in seinem Glaubensleben. Und Gott segnet den Jakob erneut. Ja, wir haben das bei dem Kampf, das Ringen mit dem Mann, mit Gott selbst, wie Jakob hinterher sagt, gesehen in Kapitel 32. Er segnet ihn, er ringt um diesen Segen. Und Gott hat ihn gesegnet. Und er hat ihn nicht nur geistlich gesegnet, sondern er hat ihn auch sehr materiell gesegnet. Er ist reich an Vieh, aber er ist auch reich an Familie geworden. Er ist nicht nur der Erstgeborene, sondern auch der Heilslinienvertreter. Über ihn geht die Linie bis auf Christus, und er ist Stammesvater des großen Volkes Israel. Gott segnet Jakob. Er tut ihm Gutes. Er tut ihm Gutes. Und der gute Hirte ist bei dir nicht anders. Christus ist der gute Hirte, und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Was tut er? Er lässt sein Leben für die Schafe. Und damit hat er dir doch sowas von Gutes erwiesen, nicht wahr? Er hat sein Leben für dich gegeben. Ist das nicht ein Geschenk, was er dir gemacht hat? Und wisst ihr was? Wenn wir nach Galater 3 gehen, dann haben wir die Verknüpfung zu diesen Patriarchen, zu Abraham. Schlag mal auf, Galater 3, Vers 8. In Abraham sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und in wen hat sich das erfüllt? In Christus. In Christus ist das zum Ziel gekommen. Galater 3, wir lesen die Verse 8 und 9. Die Schrift aber voraussehend, dass Gott die Nationen, also uns, auch aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. In Abraham, dieses Versprechen wurde Abraham gegeben und seinem Nachkommen bis zur Linie, bis zum Ziel. Jesus Christus ist diese Linie gewesen, und in ihm hat sich das erfüllt, dass du die Möglichkeit hast, zum Glauben zu kommen und gerechtfertigt zu werden. Deine Sünde kannst du nicht selber besiegen, du kannst nicht vor Gott gut dastehen. Aber du kannst diese weiße Weste, die Christus erwirkt hat, die kannst du anziehen, wenn du an Christus glaubst. Ein wunderbares Geschenk. Christus, unser Herr, der gute Hirte, weiß, was du brauchst. Er ist allwissend. Er weiß, was für dich am besten ist. Und deswegen hat er dir so viele Geschenke gemacht, so viele Segnungen dargereicht. Er ist es, der dir alles gibt, was du brauchst. Er hat dich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Epheser 1, Vers 3. Du hast den Heiligen Geist bekommen. Was für ein Geschenk, Epheser 1, Vers 13 und 14. Du hast ein Erbe erhalten. Was ein Segen, was Gutes, was er dir getan hat. Der gute Hirte meint es gut mit dir. Das waren nur drei Beispiele von wahrscheinlich Hunderten. Von Hunderten Versprechungen und Segnungen, die du für dein Leben hast. Er liebt dich. Und darum hat er alles für dich vorbereitet. Und hat dir alles gegeben, was du brauchst. Nutze du das. Und damit meine ich vor allem auch die materiellen Dinge, die er dir gegeben hat. Sei es eine Wohnung, sei es ein Auto, nutze das für sein Reich. Nutze das für ihn, setze es ein, indem du deine Türen offen machst, indem du dein Gefährt zur Verfügung stellst. Aber auch vor allem das, was er dir gegeben hat, womit er dich gesegnet hat, mit den geistlichen Gaben. Was sollst du damit tun? Ein Loch buddeln und sie vergraben? Nein. Die Gaben, die du von ihm bekommen hast, setze sie ein. Vergrabe sie nicht. Damit hat er dir so etwas Gutes getan. Er hat dir etwas gegeben, Talente, Fähigkeiten und Geistesgaben, die du für ihn einsetzen sollst. Vergrabe sie nicht. Was für Segnungen. Und so ist der gute Hirte mit dir, und er ist mit Jakob, er weidet Jakob, und Jakob hat gesagt, schon mein ganzes Leben tat er das. Und das hängt an einer Sache, und zwar an der Treue Gottes, dass Gott immer durchgehend treu ist. Gott ist unwandelbar treu. Er hat schon vor der Geburt Jakobs ein Versprechen gegeben, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Esau wird dem Jakob dienen. Und so hält Gott auch alle weiteren Versprechen. Und das ist der dritte Punkt: Der Hirte hält seine Versprechen auch an dich. Wir gehen zurück in 1. Mose 35, Vers 10. Gott sprach zu ihm, dein Name ist Jakob, dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. So gab er ihm den Namen Israel. Erinnert ihn quasi daran, du Jakob, du Betrüger, du Fersenhalter, das ist dein altes Leben. Und diese Begebenheit, wo sein Name geändert wurde, die liegt schon einige Jahre zurück, wo er vom Betrüger zum Sieger wurde. Hat sich lange aufgehalten in Sichem und nun Jakob geht den Weg des Glaubens an der Hand des Hirten. Aber es bedeutet nicht gleichzeitig, dass er nicht mehr ungehorsam werden kann, dass er nicht mehr sündigen kann. Und das müssen wir auch immer wieder lernen und verstehen. Ja, es ist immer noch und immer wieder täglich neu der Kampf gegen die Sünde. Und doch haben wir Hilfsmittel bekommen, die Gott uns auch versprochen hat. Den Heiligen Geist hat Jesus hier auf Erden versprochen und er kam zu Pfingsten. Und er ist in jeden Einzelnen gekommen, der an Jesus Christus glaubt. Gott hält das aufrecht und er hat es getan, weil er treu ist. Und so ist Jakob vom Betrüger zum Sieger geworden und dann passiert etwas, Vers 11, wie Gott sich ihm vorstellt, das ist grandios. Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Und dieses Allmächtige, das ist die Grundlage für den anschließenden Aufruf zur Fruchtbarkeit, weil Gott allmächtig ist, kann er ein großes Volk entstehen lassen, trotz aller Feinde, trotz aller Gefahren. Und weil Gott allmächtig ist, kann er sie ihn auch in das Land führen und ihnen das Land geben, trotz aller Feinde, trotz einer 40-jährigen Wüstenwanderung, trotz einer jahrhundertlange andauernden Sklaverei in Ägypten. Es ist Gott, der das tun kann. Glaubst du an einen anderen Gott? Ich hoffe nicht. Es ist der Gott der Bibel, bei dem keine Veränderung ist. Er ist derselbe von aller Ewigkeit zu aller Ewigkeit. Das ist dein Gott. Er ist allmächtig. Niemand kann seine Absichten durchkreuzen. Das ist dein Gott. Das macht ihn so wunderbar, dass er so treu ist. Und er ist nicht nur treu, dass er die Absicht hat, all die Dinge zu tun, sondern auch allmächtig, dass er die Dinge tun kann. Er wird dich niemals alleine lassen. Er liebt dich. Er wird das gute Werk, was er begonnen hat, vollenden. Warum? Weil er es versprochen hat. Und so spricht Gott als nächstes zu Jakob die Worte gewissermaßen, die Gott auch dem Adam gesprochen hat. Sei fruchtbar und mehre dich. Er hatte schon 11 Söhne, schon eine Tochter. Und nun ja, ein Sohn Benjamin sollte noch kommen und wir lesen auch noch von weiteren Töchtern, aber auch für seine Nachkommen. Ein Aufruf, dass sie fruchtbar sein sollen und sich ermehren sollen. Wie die Sterne des Himmels, wie der Sand des Meeres. Eine Nation und eine Schar von Nationen, sagt er ihm hier. Eine Schar von vielen Gläubigen, eine Schar von vielen Stämmen, die er oder die aus ihm hinausgehen. Und dann lesen wir noch etwas, was uns vielleicht erstmal komisch vorkommt. Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Ein König war bis dahin noch gar nicht zu denken. Ein König hat Besitz, ein König hat Land. Von Gott wurde das hier schon und bereits schon vorher unter Abraham, dem wurde es auch gesagt, in Kapitel 17 verheißen. Aus dir werden Könige hervorkommen. Auch wenn Gott das später in 1. Samuel 8, wenn es wirklich soweit ist, gar nicht so gut heißt. Weil er ist ja ihr König des Volkes Israel. Und doch ließ Gott es zu. Und überlegt mal, Benjamin ist noch nicht mehr geboren. Und aus welchem Stamm stammt der erste König? Saul. Er stammt aus dem Stamm Benjamin. Gott wusste das. Gott wusste das. Und so hat er in dem 5. Buch Mose, im Kapitel 17, bereits die sogenannten Königsgesetze verfassen lassen oder verfasst. Gott wusste bereits, dass es verdorbene Könige geben wird. Er wusste bereits, dass sich das Reich teilen würde. Er wusste es alles. Und doch verspricht er es ihm, es wird so sein. Aus dir werden Könige vorkommen. Und vor allem, er ist mitten in dieser Linie, die dann ja, über David geht bis zum Messias. Ein ewiges Königreich, bis auf Christus, der herrschen wird in alle Ewigkeit. Könige. Weil Gott treu ist, hält er diese Linie. Weil Gott treu ist, hält er seine Versprechen. Und das gilt dann auch für das Land. Ein König braucht Land, Vers 12, das Land, das ich Abraham, Isaak gegeben habe, dir will ich es geben. Und deinen Nachkommen. bestätigt ihm das hier und sagt, so wird es sein. Und er hat das schon einmal gehört und es ist schon Jahre her, aber ihm wird es nochmal gesagt. Es ist wichtig, dass er das weiß, dass er seinen Blick wieder geschärft bekommt auf den guten Hirten, der treu ist, der seine Versprechen einhält. Das ist derselbe Hirte, an den du glaubst, derselbe Gott. Und dann kommt etwas, ich habe es versucht gerade beim Vorlesen ein bisschen zu betonen, dass Gott ein redender Gott ist, dass Gott nicht ein toter Götze ist, den die gerade vergraben haben, sondern er redet, er gibt Anweisungen. Er ist einer, der lebendig ist, der real ist, dessen Wort lebendig ist. Die Verse 13 bis 15. Gott fuhr auf von ihm an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Und Jakob gab dem Ort, Vers 15, wo Gott mit ihm geredet hatte, dem Namen Bethel. Dreimal wird es gesagt. Es ist irgendwie auffällig. Dreimal wird es gesagt. Gott ist lebendig. Er redet. Nicht wie die toten Götzen. In irgendeiner Form ist Gott bei Jakob gewesen. Das lesen wir hier. Er fuhr dann auf und dieses Erscheinen Gottes, eine ganz persönliche Erscheinung und ganz persönliche Erfahrung, die Jakob hier nochmal machen durfte. Und so richtet er einen Gedenkstein auf, ein Ritual, dass man das nicht so schnell vergisst. Ja, wenn man etwas tut, neben dem, was man gehört hat oder gesehen hat, dann kann man sich das besser merken. Gibt es auch neu moderne Studien zu. Und so war es auch damals. Ein Stein, um das in Erinnerung zu behalten und vielleicht auch ein Stein, den man sichtbar sieht, wenn man in den Ort wieder zurückkommt und sich erinnert. Ah ja, da war was. Gott ist es, der Versprechen macht und sie einhält. Gott ist es, der lebendig ist, der mit ihm redet. Und dazu kommt diesmal noch ein Trankopfer. Ein Trankopfer ist ein Opfer, was dann später auf das brennende Opfer geschüttet wurde. Das ist ein Ausdruck der Hingabe. Ja, Paulus sagt das in Philipper 2, dass er sich als Trankopfer über das Opfer schüttet. Ein Ausdruck der Hingabe. So wie es auch ein Stück weit dann mit diesem Ölsalben und dem Gedenkstein ist. Und er sagt hier, ich bete diesen Gott an, ich möchte mich ihm hingeben, ich möchte mich ihm ganz verschreiben. So gießt der Öl auf die Spitze dieses Gedenksteins, eine Anweihung, Heiligung, was auch später dann Ausdruck als Opfer, als Hingabe dient. Und er drückt es hier aus. Dieser Gott, er ist lebendig, er redet mit mir und er hält seine Versprechen. Das ist dein Gott. Es ist dein Gott und es ist mein Gott. Der hält Versprechen. Und er ist wunderbar. Er ist der wunderbare Hirte, der dir unzählige Versprechen gegeben hat. Und dieser Hirte, er ist sowohl treu, dass er seine Versprechen einhält, als auch allmächtig, dass er alles tun kann, um diese Versprechen einzuhalten. Und du darfst dich daran klammern. Du darfst die Schrift nach diesen Versprechen durchsuchen und dich daran festhalten. Deinen Glauben daran klammern, weil Gott sie dir gegeben hat. Dass er dir alle Dinge zum Guten dienen lässt oder zum Besten. Dass er dir, wie gesagt, den Geist versprochen hat und die Frucht des Geistes. Und all das darf in deinem Leben mehr zur Geltung kommen, hat es dir versprochen. Er hat dir das Versprechen gegeben, dass er dir ewiges Leben geben wird, 1. Johannes 2. Er hat dir Weisheit in Anfechtungen versprochen, Jakobus 1. Er hat dir versprochen, dir Wohnungen zu bauen. Wenn du dann nach Hause kommst, dann hast du Wohnungen. Er hat versprochen, das Seufzen und Ächzen der ganzen Schöpfung und dieses elende Leben hier auf der Erde vorbei sein werden. All die Krankheit, den Tod, den Schmerz, die Tränen, sie wird er abwischen. Das hat er versprochen. Und er ist treu und allmächtig, dass er das tun wird. Der Hirte hält sein Versprechen. Nimm diesen Trost mit. Danke Gott dafür. Danke Gott, du bist treu und du bist allmächtig, dass du das in meinem Leben auch tust. Er ist der gute Hirte, mit dem du unterwegs bist, durch alle Höhen, durch alle Tiefen. Es ist Gottes Schutz, es ist Gottes Segen und es ist Gottes Treue, die dich durchtragen, wo du vielleicht auch so diese Höhen erlebst und ja, lebendig bist, wo du Feuer bist, wo du mit Jesus ganz eng unterwegs bist. Und ich wünsche mir, dass du diese Wahrheit heute Morgen neu mitnimmst und sagst, ja, es ist mein Gott, es ist mein guter Hirte. Und dann gibt es aber auch Dinge, die uns im Leben einfach manchmal völlig aus der Bahn werfen. Dinge, die auch Jakob hier in seinem Alltag erlebt. Das ist Patriarchenalltag, den er hier erlebt. Tod und Sünde. So zwei grundsätzliche Dinge, die dein Glaubensleben aus der Bahn werfen können. Weitere Beispiele sind eine schwere Krankheit oder sind unverschuldete Verarmung oder sonstige Dinge, wo du reingerätst und du denkst, das kann alles nicht sein. Aber mit dem Herrn an deiner Seite und mit dem Wissen, er ist der gute Hirte, er ist der Herr im Leben und im Sterben, darfst du getrost vorangehen. Er selbst weiß es, was Krankheit bedeutet. Er hat alle Krankheiten gesehen und er hat sie geheilt. Unser guter Hirte weiß, was es bedeutet, arm zu werden. Der hat ein Reichtum, den wir uns nicht vorstellen können, in der Herrlichkeit, im Himmel. Und er wurde arm für uns. Er hat das alles durchlebt, uns egal, was in deinem Leben vorkommt. Er weiß, wie es dir geht. Mit dem Herrn an deiner Seite kannst du die tiefsten Täler durchschreiten. Und hier finden wir nun, das soll der vierte Punkt sein, die Konfrontation mit dem Tod. Ich denke, wir haben das alle irgendwo in unserem Leben, in unserem Umfeld, dass wir damit konfrontiert werden. Und ganz plötzlich, wir springen ein Stück weit zurück, Vers 8, ganz plötzlich schiebt Mose das hier ein. Ja? Deborah, die arme Rebekkas, starb. Und sie wurde unterhalb von Bethel begraben unter der Eiche und er gab ihr den Namen Alon Bachut. Und das ist ein Kampf, den wir vielleicht auch zu kämpfen haben. Wahrscheinlich lässt es niemanden kalt, wenn ein nahestehender Verwandter, bekannter Freund stirbt. Aber wenn du an Christus glaubst und weißt, er ist der Herr über Leben und im Sterben, dann ist der Tod quasi die Zielerreichung, der Gipfel des Glaubens. Warum? Weil du vom Glauben zum Schauen gelangst. Natürlich, Emotionen, Trauer, wenn es um andere geht, die gehören dazu. Aber es ist jemand, wenn er gläubig war bei Christus. Und das ist wunderbar. Und wenn wir uns Vers 8 anschauen, Jakob in Bethel, der schiebt hier einfach diesen einen Vers ein, ganz kurz, dieser Mose. Aber hier sind Emotionen drin. Wir müssen uns vorstellen, die arme Rebekkas, das heißt der Mutter von Jakob, die wird auch sehr alt gewesen sein, aber sie hat Jakob aufwachsen sehen. Viele, viele Jahre. Wir fragen uns vielleicht, wann oder wie sie zu Jakob gekommen ist. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber wir wissen es nicht genau. Sie ist da. Das sehen wir. Und das ist hier nun ein Begräbnis, was hier vonstatten geht. Übrigens das zweite von vier Begräbnissen in diesem Kapitel, müssen wir uns vor Augen führen. Deborah wird begraben, Rahel wird begraben, Isaac wird begraben und ganz am Anfang, hatte ich schon erwähnt, werden die toten Götzen begraben. Vier Begräbnisse in diesem Kapitel. Und so begräbt er diese Amme hier, die Deborah. Und wir erinnern uns vielleicht, dass eine Namensgebung immer auch ein Stück weit mit dem Ereignis zu tun hat. Und er nennt bei dem Begräbnis, da wo sie begraben wird, diese Eiche, die Klageeiche oder die Eiche des Weinens. Da sind Emotionen drin. Vielleicht war sie eine hochgeachtete Dienerin des Hauses, die er sehr geschätzt hat. Ja, und auch Helmut Frey sagt in seinem Kommentar, es ist eigentümlich, welche Bedeutung in der Bibel eine uralte, schwache Frau bekommt. Aber wir müssen uns vorstellen, Rebekka, die Mutter Jakobs, wir lesen nichts von ihr, nichts von ihrem Tod. Aber diese Frau wird erwähnt. Gott wird es nicht aus Zufall gemacht haben. Es ist bedeutsam, besonders für Jakob. Und so gehört der Tod, das Abschiednehmen auch dazu. Jakob, eine kurze Zeit später, bricht er dann vom Bethel aus. Der Glaube wurde erneuert, er war wieder ganz eng mit Gott. Und dann folgt wieder eine Sache, wieder ein Begräbnis. Ab Vers 16. Sie brachen vom Bethel auf und es war eine Strecke des Landes nach Ephrata zu kommen, da gebar Rahel und sie hatte schwer mit dem Gebären. Sie hat noch eine größere Strecke vor sich. Auf der Strecke, da kam es dann dazu, dass sie gebären sollte und es war schwer, sie hatte eine schwere Geburt. Heute sagt man das mehr so übertragen, es ist eine schwere Geburt, wenn einem etwas schwerfällt und hier war es real. Und die Hebamme, die da war, die ermunterte die Rahel noch und sagte, fürchte dich nicht. Und soweit war die Geburt schon vorangeschritten, dass sie sehen konnte, der Herr, er fügt dir einen weiteren Sohn hinzu. Es wird auch ein Sohn werden, sagt sie. Und das ist so wunderbar. Wisst ihr, was das ist? Es ist die Erfüllung der Hoffnung von Rahel. Als Josef geboren wurde, was sagte Rahel da? Der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Und hier wird Rahels Hoffnung Jahre später erfüllt. Aber dann wird's kritisch. Ja, im Krankenhaus würden alle Lichter blinken, Alarmtöne würden folgen, aber damals gab es sowas nicht. Ja. Vers 18 beschreibt dann sehr poetisch, dass Rahel im Sterben liegt. Ihre Seele geht von ihr aus. Ihr Leben entschwand. Sie geht in den Tod über. Sie musste sterben, ja vielleicht sogar, weil das Kind überlebt. Und darum gibt sie ihm passend in dieser Situation den Namen Ben-Oni, das bedeutet Sohn meiner Trauer oder Sohn meines Kummers. Sie hatte Kummer, sie hatte Trauer, sie wusste vielleicht sogar, dass das zu ihrem Tod führen würde. Aber, wann auch immer Jakob die Namensänderung beschlossen hat, hat er einfach getan, er sagte, nein, 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 das ist Benjamin. Das ist der Sohn meiner rechten Hand, die Ehrenseite ist der Sohn meines Glücks. Und so ist Rahel gestorben, Vers 19. Sie sagte noch einige Kapitel zuvor und klagte Jakob an, gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich. Jetzt bekommt sie ein zweites Kind und sie stirbt. Der Tod ist Teil unseres Lebens. Sie wird auf dem Weg begraben bei Ephrata, auf dem Weg nach Ephrata, Bethlehem Ephrata, das ist da, wo Jesus geboren ist. Jakob richtet wiederum einen Gedenkstein aus, wiederum an sich diese Situation zu erinnern. Seine Lieblingsfrau Rahel ist gestorben. Trauer. Aber ein neues Leben wurde geschenkt. Das Grab ist bekannt bis auf den Tag, sagt Moses, war auch später noch bekannt im 1. Samuel. Und diese Beerdigung, sie findet statt. Und wir lesen noch von einer weiteren Beerdigung. In den letzten drei Versen dieses Kapitels, wir springen noch einmal zunächst nach Vers 27. Dieser lange Weg, endlich ist es soweit, Jakob kommt nach Hause zu seinem Vater Isaak nach Mamre. 20 Jahre und viel mehr noch hat er sich in der Fremde aufgehalten und jetzt ist er wieder zu Hause. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht, ich bringe dich wieder zu Hause in dein Vaterland. Geh zurück in deiner Verwandtschaft und ich werde mit dir sein. Sein alter Vater Isaak hat Rahel nie kennenlernen dürfen, die Frau, weswegen Jakob so lange weg war, zunächst einmal. Abraham, Isaak, sie haben sich als Fremde dort aufgehalten, Jakob auch. Und Jakob wird das noch weitere circa 22 Jahre tun, bis er dann nach Ägypten zieht, als Josef schon lange dort war. Aber zunächst lesen wir noch die letzten beiden Verse hier. Vers 28 und 29, Isaaks Tage waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern. Alt und der Tage satt und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Einfach nur mal als Hintergrundinformation, diese beiden Verse, die spielen mindestens 12 Jahre nach dem Tod Rahels. Also es ist eine große Zeitspanne zwischen. Es ist nicht chronologisch hier, wie es dann mit Kapitel 36, 37 weitergeht. Josef ist mittlerweile nämlich schon in Ägypten versklavt und er ist mittlerweile auch schon im Gefängnis, um kurz davor wieder rauszukommen. Währenddessen stirbt Isaak erst. Der hat es nie erlebt, dass er Josef wieder sieht. Und er stirbt mit 180 Jahren. Stolzes Alter. Und es ist aber logisch, warum Mose das so macht. Ja, vielleicht erinnert ihr euch noch so ein bisschen an diese Einteilung des ersten Buches Mose, diese Generationenfolge oder dies ist die Geschichte von. Die hat angefangen in 1. Mose 25, das ist die Geschichte Isaaks und hier wird sie zu Ende geführt. Die Geschichte Isaaks. Deswegen muss das hier eingeschoben werden, das ist hebräische Schreiberei, so ist das. Und was ist aus diesem Isaak geworden? Es sind Jakob und Esau aus ihm geworden. Das ist seine Generationenfolge. Und sie haben ihm zusammen die letzte Ehre erwiesen. Auch hier beschrieben, dieser Tod, sehr, sehr sanft, sehr schön. Er verscheidet, er stirbt und er wird zu seinen Völkern versammelt. Die alttestamentlichen Gläubigen, sie warten auf die Auferstehung. Er stirbt, alt und der Tage satt. Das ist, denke ich, etwas Positives, was auf ein erfülltes Leben hindeutet. Und so lesen wir von der letzten gemeinsamen Aktion von Jakob und Esau. Zusammen begraben sie ihren Vater. Jakobs Geschichte geht weiter. Esau, von dem lesen wir zunächst einmal nur in diesem einen Kapitel noch. Und ich erinnere an die Hausaufgabe, wir wollen das alle tun, uns vorbereiten auf 1. Mose 36. Jörg wird nicht das ganze Kapitel lesen, hat er gesagt, deswegen lest es am Stück. Alle, die ihr Bibelleseplan macht, hakt euch das Kapitel dann gerne ab. Ist, glaube ich, irgendwie erst Ende Juli dann dran. 1. Mose 36, denkt dran. Und so ist es, wie Schüsse aus dem Hinterhalt. So berichtet Mose ganz plötzlich, mittendrin, ohne Vorwarnung, vom Tod geliebter Menschen. Und das kann genauso in deinem Leben sein. Du erlebst Tod. Du hast die Schicksalsfrage. Und es bricht alles über dich hinein. Trauer, Tod. Du beginnst vielleicht an der Güte Gottes zu zweifeln. Warum gerade dieser Mensch, der war doch so gut. Und du quälst dich mit der großen Frage, warum lässt Gott vielleicht Leid zu? Lerne eines. Er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte, der seine Schafe kennt. Deswegen rufe ich dich auf, habe immer wieder diesen Blick auf den Hirten. Sei frisch in der Beziehung zu ihm. Er ist der Herr über Leben und Sterben. Das ist dein guter Hirte. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Prediger 3. Zeit fürs Gebären und Zeit für Sterben. So ist es. Das gehört zum Leben dazu. Beides haben wir bei Jakob gesehen. Beides kennst auch du vielleicht aus deinem Lebensumfeld. Wichtig ist eines, klammere du dich an den guten Hirten, klammere du dich an den Herrn der Zeit und den Herrn der Geschichte. Denn deine Zeit steht in seinen Händen. Deine Zeit steht in seinen Händen. Klammere dich an ihn, an den guten Hirten. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, in allen Höhen und Tiefen, er ist der gute Hirte, er ändert sich nicht. Und so sagt Paulus, im Gefängnis sitzen, stell dir das vor, er sitzt im Gefängnis, er weiß nicht, ob er bald sterben wird oder nicht, ob er nochmal freikommt, er weiß es nicht. Und er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist seine Sicht auf das Ganze. Philipper 1, 21. Christus ist sein Leben. Und das wünsche ich mir für dich und für mich, dass unser guter Hirte Jesus Christus immer mehr unser Leben wird, dass wir das sagen können. Er ist mein Leben. Ihm gebe ich alles hin. Und das Sterben einer nahen stehenden Person ist nur ein Beispiel für etwas, was dich in deinem Glaubensleben aus der Bahn werfen kann. Vergiss niemals die schützende, die segnende und die gute Hand des Hirten, der die Versprechen gemacht hat, die wahrlich gut sind. Und selbst im Tal des Todes fürchtest du kein Unglück. Warum? Weil du den guten Hirten kennst, weil du mit ihm lebst. Nicht wahr? Und so ist ein weiteres Beispiel, und damit schließen wir für heute den letzten Punkt. Du erlebst Sünde. Sünde ist auch ein Tiefpunkt gewissermaßen, wo wir unserem Glauben behindert werden. Wo wir nicht mehr die Ausdauer haben, nicht mehr die Kraft, die Weisheit, die Hingabe, die Freude haben. Und so springen wir noch einmal zurück vom Tod Isaaks nach Vers 21. Wir haben gesehen, Mose macht auch Zeitsprünge, also dürfen wir das auch tun. Nein, also wir springen nochmal zurück zu Vers 21. Und Israel brach auf, schlug sein Zelt auf, jenseits von Migdal-Eder, und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin, lag bei Bilha, der Nebenfrau seines Vaters, und Israel hörte es. 12 Söhne, zunächst einmal nochmal Zeichen des großen Segens, die dann hier nochmal aufgezählt werden. Migdal-Eder, das ist ja kurz vor Jerusalem, wie dann Micha 8 uns sagt, die Hügel der Tochter Zion, jenseits des Herdentums, wie Schlachter übersetzt. Dieser Ort erlangt für Jakob und seine Familie zunächst eine sehr traurige Bedeutung. Ruben legt sich zu Bilha. Er schläft mit ihr. Es ist Rahels Magd, die Mutter seiner Brüder Dan und Naphtali. Und es ist eine Tat voller Unmoral, voller Schuld, voller Schande. Die Nebenfrau seines Vaters. Wir lesen hier nichts von einer Vergewaltigung. Vielleicht war es beidseitiges Einvernehmen oder sie wurde zum Opfer eines Planes von Ruben. Warum? Bisschen die Kultur damals, wenn ein Sohn die Frau seines Vaters auf diese Weise nahm, war es ein Zeichen dafür, dass er sich als Oberhaupt der Familie betrachtete oder das anstrebte. Er nimmt sich Anspruch auf die Nachfolge seines Vaters. Das war das damalige Denken, die damalige Kultur. Und vielleicht fürchtete Ruben hier in diesem Zusammenhang, nun, Rahel war tot, ihr Erstgeborener war Josef, war sowieso der Lieblingssohn seiner Lieblingsfrau von Jakob, und deswegen führt er diesen Schritt auf, dass der Erstgeborene Jakobs hier diesen Anspruch erhebt. Aber ironischerweise ist dadurch später genau das eingetroffen, dass Ruben eben nicht mehr Erstgeborener ist und die Söhne Jakobs diesen Segen bekommen. Wir schlagen das gleich auf. 1. Mose 49 könnt ihr schon mal machen. Es wird schlicht gesagt, dass Jakob hier nichts unternimmt, aber Sünde bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und das schlagen wir auf in 1. Mose 49, wo wir das vielleicht nochmal sehen. Sünde bleibt nicht ohne Konsequenzen. In dem Fall ist es für Ruben so, wir lesen die Verse 3 und 4. Es ist Jakob, der seine Söhne segnet und er sagt hier, 1. Mose 49, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft. Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Das ist ein Erstgeborener. Du bist über Gewalt wie das Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Du hast es entweiht, mein Bett hat er bestiegen. Ja, wir erinnern uns vielleicht noch, danach geht es weiter mit Simeon und Levi, die Werkzeuge der Gewalttat, die in Sichem einen Massenmord begangen haben. Und hier davor Ruben, der eigentlich der Erstgeborene, aber ihm wird das Erstgeburtsrecht genommen, wegen dieser Sünde. Und das Neue Testament verurteilt diese Sünde unter anderem auch sehr scharf. Die Unzucht, die, wenn einer seines Vaters Frau nimmt. Heftig. Sünde bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und im Folgenden dann, wir gehen sie nicht nochmal alle durch, werden dann die ganzen Söhne nochmal erwähnt. Hier in der Reihenfolge nicht nach ihren Geburten, sondern eben an ihren Müttern angereiht gewissermaßen. Ich habe es hier nochmal einfach in der Übersichtlichkeit, da haben wir so alle nochmal vor Augen. Hier wird der Ruben in Vers 23 noch als Erstgeborener genannt. Mit Blick auf Kapitel 49 wissen wir schon, es ist nicht gut ausgegangen. Hier im Kontext ist wichtig zu verstehen, dass sie alle von Müttern aus Padam Aram geboren worden sind. Sie kommen nicht aus dem Land Kanaan, sondern sind aus dem Heimatland gekommen. Da, wo Abraham seinen Knecht, um eine Frau für Isaak zu finden, hingeschickt hat. Nicht aus dem Land, nicht aus der Fremdschaft, nicht von den Ungläubigen, wie wir es damals so gesagt haben. Ganz im Gegensatz dazu, Kapitel 36, lest es, schaut, wie es anfängt. Aus welchem Land sich Esau Frauen genommen hat. Was kannst du zu diesem Punkt abschließend noch mitnehmen? Dein Glaubensleben ist umso stärker, je weniger Raum die Sünde erhält. Dein Glaubensleben ist umso stärker, je weniger Raum die Sünde erhält. Sünde gehört zu den Dingen, die dich runterziehen. Wo du Glaubensflaute hast, wo du vielleicht auch dunkle Zeiten durchlebst. Du verlierst deine Liebe zu Christus, deine Hingabe zu ihm, deine Freude in der Nachfolge. Und deswegen ist der Aufruf an dich deshalb, Hebräer 12, lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde, die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der gute Hirte wohlgemerkt, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldet und sich gesetzt hat zu Rechten, der Ehrenplatz des Thrones Gottes. Unzählige Zeugnisse des Glaubens finden wir in Hebräer 11. Unter anderem auch der Glaube Jakobs wird da erwähnt und hervorgehoben. Und darum, weil du so viele Glaubensvorbilder hast, brich mit der Sünde. Lebe deinen Glauben an Christus in Heiligkeit und Reinheit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, haben wir gesungen. Lege die leicht umstrickende Sünde ab, bekämpfe die Sünde bis aufs Blut. Wie es dann weiter im Hebräerbrief geht. Töte die sündigen Taten des Leibes, Römer 8. Halte dich der Sünde für tot, Römer 6. Sei heilig in deinem ganzen Wandel, wie, was ist der Maßstab? Wie Gott heilig ist. Ich bin heilig, seid auch ihr heilig, 1. Petrus 1. Du erlebst Sünde, das ist keine Frage, ich weiß das. Ich kenne das in meinem Leben, die Bibel sagt, das ist menschliche Krankheit gewissermaßen. Dein Glaubensleben ist aber umso stärker, je weniger Raum die Sünde erhält. Wichtig ist die Frage, wie du als Christ mit Sünde umgehst in deinem Leben. Lässt du dich davon einlullen und gehst diesen Weg? Oder bringst du sie zu Christus und sagst, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mich drangeben und das abtöten. Ich will es nicht mehr. Christus, hilf mir. Bekennst du ihm die Sünde? Gib Sünde keinen Raum. Warum? Weil die Gemeinschaft zu Christus betrübt wird. Der gute Hirte. Deswegen, ich ermuntere dich, und der gute Hirte hilft dir dabei, sei ermutigt, den Kampf gegen die Sünde zu führen. Sei ermutigt, weil der gute Hirte mit dir ist und dich durch seinen Geist unterstützt. Der Geist begehrt gegen das Fleisch auf, gegen unsere sündige Natur. Galater 5. Fang heute damit an, fang gleich damit an und sag, Jesus, ich will es nicht mehr, es ist nicht richtig, verzeih mir das, was ich da getan habe. Und als Erinnerung möchte ich dir eine kleine Geschichte lesen und ich hoffe, sie prägt sich ein, weil das ist genau das Prinzip, was Sünde verfolgt und was in deinem Leben nicht so sein sollte. Ein Reisender hatte sein Zelt aufgeschlagen und er beginnt sich auszuruhen. Plötzlich aber wurde er durch ein Kamel erschreckt, welches mit lautstarkem Getön seine Nase durch die Spalte des Eingangs steckte. Es ist sehr kalt hier draußen, jammerte das Kamel. Ich möchte nur mal eben meine Nase in die Spalte in das Zelt hineinstecken. Der Reisende war ein sehr gutmütiger Mann und erlaubte es ihm gern, und so blieb denn die Nase drin. Einige Minuten später stöhnte das Kamel aufs Neue. Ach, der Wind, der bläst so scharf. Bitte, lass mich doch auch meinen Nacken in das Zelt hineinschieben. Auch diese Bitte wurde gewährt und der Hals kam herein. Wenig später klagte das Kamel, wie heftig es doch zu regnen beginnt. Ach, ich werde ganz nass. Darf ich auch meine Schulter nicht bei dir unterbringen? Auch dies wurde gestattet und so forderte das Kamel nach und nach immer mehr, bis es zuletzt ganz drinnen war. Bald fühlte sich der Reisende von dem rauen Gesellen belästigt, denn der kleine Raum in dem Zelt war nicht groß genug für beide, und so bat er das Kamel höflich, nachdem der Regen aufgehört hatte, das Zelt wieder zu verlassen. Damit hatte er sich allerdings an den Falschen gewandt. Wenn es dir nicht behagt, dass wir beide hier sind, so kannst du ja gehen, sagte das dreiste Tier mürrisch. Was mich betrifft, ich fühle mich hier wohl, ich werde hier bleiben. Dein Glaubensleben ist umso stärker, je weniger Raum die Sünde erhält. Lass sie draußen. Lass sie nicht einkehren. Bekenne es Christus. Und so haben wir heute Höhen und Tiefen gesehen, die Gott uns in diesem Abschnitt gezeigt hat. Wir haben gesehen, wie Jakob im Glauben ermuntert wurde, wie er gemerkt hat, wie der gute Hirte ihn beschützt, er ist vorangegangen, hat angebetet, wie er gesegnet wurde, wie er gemerkt hat, ja, Gott hält seine Versprechen und er wird es tun, was er mir noch versprochen hat. Aber wir haben auch gesehen, wie Dinge im Leben vorkommen können, die vielleicht einen runterziehen, die uns erstmal aus der Bahn werfen. Tod und Sünde. Vergiss eins nicht, den guten Hirten. Habe immer wieder diesen Blick auf den guten Hirten. Und ich schließe mit dem, was Michael uns am Anfang gesagt hat, wo es dann später aufgeschrieben ist, im Psalm 23. Ich lese diesen Psalm zum Abschluss vor und dann werden wir ihn auch vertont singen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn mein Leben lang. Amen.